Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und heute habe ich gleich zwei Gäste hier am Mikrofon, beides euch sehr gut bekannte Stimmen. Das ist zum einen von unserem Kooperationspartner Clubfans United, der Stefan Helmer. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Und aus dem Total beglückt Team der Simon Strauß. Hallo Simon.
Servus.
Ja, wir werden heute ein wenig Analyse betreiben, was das Heimspiel vom vergangenen Freitag gegen den Karlsruher SC angeht. Und darüber hinaus sprechen wir natürlich noch über unseren Gegner in der frisch ausgelosten zweiten Runde des DFB-Pokals. Doch zuerst, wie angekündigt, zur Analyse. Vergangenen Freitag trafen im Max-Morlock-Stadion zwei bislang ungeschlagene Mannschaften aufeinander. Wobei man den Karlsruher SC getrost schon zu den Lieblingsgegnern des ersten FC Nürnberg zählen kann. Der KSC konnte immerhin keines der letzten 10 Zweitligaspiele gewinnen. 5 Klubsiegen stehen 5 Unentschieden gegenüber. Dazu versprach auch die Ausgangslage in der Tabelle ein enges Spiel. Der Klub als Sechster empfing den Tabellenvierten. Stefan, Trainer Robert Klaus veränderte die Startelf gegenüber dem 0:0 in Ingolstadt auf gleich 3 Positionen und wie schon fast üblich in den letzten Wochen betraf dies die beiden Stürmer und den linken Mittelfeldachter.
Ja, durchaus, ja, nicht ganz überraschend. Also Tempelmann war für mich überraschend und im Sturm, ja, also das hatte man schon gegen Ingolstadt gesehen, Scheffler hatte da überhaupt nichts zu melden in dem Spiel, was vielleicht auch an seinen Gegenspielern lag. Mit, ich glaube, Gordon war es bei Karlsruhe. Ja, hat man ebenfalls auch so einen wuchtigen Innenverteidiger, der zu dem Scheffler vielleicht nicht so geschmeckt hätte. Deswegen glaube ich, dass da Schurinov und Dovidan dann gesetzt worden. Aber die größte Überraschung war für mich eigentlich, dass Nürnberger raus ist und Tempelmann reinkam.
Ja, Simon, wie ging's dir? Hast du diese Wechsel erwartet?
Im Sturm war ich ein bisschen davon überrascht, dass Dovidan von Anfang an spielt. Ich hätte mit Schuranov-Borkowski gerechnet oder halt einem unveränderten Sturm. Ja, das wäre ja Schuranov-Borkowski gewesen, glaube ich, oder? Haben die das letzte Mal angefangen?
Ich glaube, in Ingolstadt haben Scheffler und... Ich weiß es jetzt gar nicht.
Weil das Ingolstadt-Spiel habe ich eben nicht gesehen. Von daher kann ich es nicht genau sagen. Aber egal. Also Tempelmann hat mich auch ein bisschen überrascht. Da hätte ich auch mit Nürnberger gerechnet. Aber also er hat... Tempelmann hat da eigentlich sehr gut funktioniert, auch im Team. Von daher war ich mit der Aufstellung soweit zufrieden. Wie gesagt, von Dovidan von Beginn an war ich ein bisschen überrascht, fand es aber nicht schlecht, einfach weil er ein komplett anderer Stürmertyp auch als Schuranov ist. Und vielleicht wurde da auch mit gerechnet, dass eben so Kanten wie ein Gordon oder so dann doch vielleicht eher ein bisschen hüftsteif sind und dann ein quirliger Stürmer da mehr Gefahr bringt und den KSC da ein bisschen in Verlegenheit bringt.
Scheffler und Borkowski haben in Ingolstadt.
Ah ja.
Also da muss ich zum Beispiel sagen, dass Tempelmann reingekommen ist, hat mich gar nicht so sehr verwundert, weil Fabian Nürnberger die Saison irgendwie seine Leistung noch nicht so wirklich abgerufen hat. Was für mich die größte Überraschung war wirklich, dass Dovidan von Beginn an gespielt hat.
Ja, aber Tempelmann fand ich, in Paderborn hat er kein gutes, war glaube ich sein erstes Spiel in Paderborn, oder?
Ja.
Da fand ich, hat er nicht so überzeugt, finde ich. Und deswegen hat's mich gewundert, dass man mit im Sturm mit kleinen, quirligen Spielern gegen den KSC spielen will, hat mich zwar jetzt anfangs verwundert, aber in der Nachbetrachtung und auch im Gespräch mit Florian Zenger, dann war klar, ja, die Kanten, die da in der Innenverteidigung haben, da brauchst du den Scheffler nicht dagegen stellen. Ne? Da gewinnt er auch kein Kopfball-Duell dann wirklich und so hat man es dann eher in der Tiefe versucht.
Ja, im Gegensatz zu den letzten Partien kam der Club diesmal nicht so gut ins Spiel, hatte ich den Eindruck. Die Gäste aus Karlsruhe erwischten so ein bisschen den besseren Start und konnten bereits nach 3 Minuten den ersten Abschluss verbuchen, oder Simon?
Ja, also der ging ja dann auch direkt in Richtung Kurve. Also ich war ja im Stadion und es war so das erste Mal durchatmen, aber Martenia war zur Stelle, hat ihn auch schön zur Seite weggefaustet, also dass dann nicht noch irgendwie noch weiter Gefahr droht. Aber ja, der KSC kam, war offensiv definitiv am Anfang bisschen zwingender und ja, der Club war bisschen zögerlich am Anfang, aber dann hat man es dann doch ja, so nach 8 bis 10 Minuten dann schon auch mal nach vorne probiert und dann war es eigentlich ein relativ offener Schlagabtausch. Also es wurde ja viel im Mittelfeld ja, so ein Abnutzungskampf geführt, ohne jetzt wirklich großartig zwingende Chancen rauszuspielen.
Ja, Stefan, die erste wirklich nennenswerte Geschichte war dann bei mir schon in der 19. Minute, als Kraus dann allein vom Tor, also was heißt allein vom Tor, aber zumindest in vorderster Front in Richtung gegnerisches Tor dann gelaufen ist. Wie hast du die Szene gesehen?
So halb allein, ja. Ja, war natürlich super rausgespielt. Und ich glaube auch, wenn man sich die TV-Aufnahmen ansieht, kommt er auch relativ klar zum Abschluss, aber verzieht den Ball halt weit nach links oder links neben dem Pfosten. Und ja, er regt sich dann noch ein bisschen auf, aber das war kein Elfmeter, muss man auch ganz klar sagen. Da ist zwar eine Berührung und er fällt dann auch, aber ich glaube, dass das schon nach seinem Abschluss ist. Er wollte da den Ball am Torwart vorbeilegen und ja, hat das Tor dann nicht getroffen und hat es dann vielleicht dieses Missgeschick dann versucht, damit zu kaschieren, dass er ja gefault worden ist.
Also im Stadion war ich felsenfest davon überzeugt, dass das ein Elfmeter war. Aber es war auch auf der anderen Seite des Spielfelds. Und jetzt nach den Fernsehbildern, ja, es ist, glaube ich, von Heise ein relativ cleverer Rempler, der ihn dann halt beim Schuss vielleicht noch so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt. Und ich weiß nicht, was der Schiedsrichter gemacht hätte, wäre Kraus gefallen.
Das wollte ich eben gerade sagen. Unter Umständen war er da vielleicht ein Stück zu brav oder zu ehrlich? Also ich glaube, so ein richtig abgezockter Stürmer, der hätte das Ding wahrscheinlich angenommen und wäre irgendwie ganz theatralisch gefallen. Und dann, wer weiß, ob der Schiedsrichter nicht auf Elfmeter entschieden hätte, aber so hat er es Gott sei Dank nicht getan. Ich bin auch ganz froh drum, weil das wäre wieder so eine diskussionswürdige Szene gewesen und mir geht's so eindeutig dann besser damit.
Naja, 10 Minuten später hat ja Möller-Daly dann vorgemacht, wie man nicht fällt. Das war ja wirklich, also da dachte ich, er startet jetzt einen Flugversuch. So lag der in der Luft. Nach einem Kontakt, der in meinen Augen noch weniger war als der zwischen Heise und Kraus.
Das war der Zweikampf mit Tiede, ne, wo er dann so richtig schön gefallen ist.
Also so die Arme nach außen, also wirklich das Leiden Christi ist da quer durch den Strafraum gesegelt.
Aber Stefan, auch da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es kein Elfmeter war, oder?
Ja, definitiv nicht, nee. Hätte man machen können, aber sind alles noch junge Spieler. Wir haben viele junge Spieler, denen muss man auch mal sowas zugestehen.
Ja, gab es für euch da noch irgendwie großartige Szenen in der ersten Halbzeit? Simon, du hast das vorhin schon angesprochen. Es war mehr oder minder so ein Abnutzungskampf. Es ist keine Mannschaft wirklich zwingend vors Tor gekommen, oder?
Nee, nicht wirklich. Also ja, Hofmann hat halt nochmal vorbeigeschossen. Aber sonst war da auch nichts. Also was mir aufgefallen ist, war, dass das Dovedan eigentlich relativ quirlig vorne drin war und auch wirklich auch Lücken gerissen hat. Aber das Problem war bei ihm auch wirklich, wenn er einen Ball hatte, war die letzte Entscheidung immer falsch. Also er hat einige gute Konter dann durch falsche Entscheidungen unterbunden. Das war, fand ich, bisschen schade. Und da die NN, ich glaube der Fadi war es, hat er heute auch drüber geschrieben, dass dann eben so ein Raunen wegen Dovedan mehrfach im Stadion zu hören war. Und das kann ich bestätigen. Also dieses Raunen hat man regelmäßig gehört, wenn er erstmal, wenn er am Ball kam, und dann waren alle erstmal okay, jetzt das wird doch nichts werden, und dann kam der Fehlpass und wieder so. Also ja, der arme Kerl hat viele gute Ansätze gezeigt, aber halt in der letzten Entscheidung dann immer irgendwie falsch gelegen.
Ja, Stefan, das ist was wir in der Vergangenheit ja schon öfter auch gesagt haben, ne? Dass er eigentlich wirklich bemüht ist, aber so diese letzte Entscheidung dann irgendwie immer ja eher unglücklich ist, ne?
Ja, der letzte Pass oder der Abschluss, ich glaube, ihm fehlt einfach ein Tor, aber er ist, auch in diesem Spiel war er meistens, wenn es gefährlich war, ist er irgendwo im Dunstkreis mit dabei, sei es in dem vorletzten Pass oder indem er Räume zieht. Ich glaube, er braucht halt einfach ein Tor, und Robert Klaus stellt ihn ja nicht so umsonst in die Startelf. Sich schon da was dabei denken, das sieht ihm ja auch im Training, und wir wissen ja auch, dass er Tore schießen kann. Also ich glaube, er braucht halt einfach mal eine Bude. Ne? Aber was ich an der ersten Halbzeit vor allem bemerkenswert fand, dass beide Mannschaften einen hohen gegenseitigen Respekt voreinander hatten. Der Club stand relativ tief, hat auch die linke Seite da von Karlsruhe ein bisschen zugemacht mit Heise und Coeto, die relativ stark ist. Ich glaube, da war Valentini deutlich tiefer gestanden als sonst. Und auch auf der Gegenseite haben sie teilweise mit Fünferkette gespielt, wenn der Club angegriffen hat. Also da hat schon jeder von jedem hohen Respekt gehabt, und trotzdem war es dann kein so ein schlechtes Zweitliga spielen lassen.
Ja, also ich fand auch, es hat eigentlich richtig Spaß gemacht, da auch zuzuschauen, weil halt beide auch versucht haben, wirklich, wirklich Fußball zu spielen. Und klar, der entscheidende Pass in die Spitze hat bei beiden nicht so wirklich funktioniert, aber sie haben es trotzdem immer weiter probiert und waren auch teils ja doch recht ansehnliche Szenen dabei, ne?
Ja, es ist auch der Spielaufbau und so weiter. War durchaus ansehnlich. Also es war auf keinen Fall irgendwie ein schlechtes Spiel. Also es hat richtig Laune gemacht, auch im Stadion. Und ja, man war auch, eben weil es kein schlechtes Spiel vom Club war, weil es wirklich gut gespielt wurde, eben nur halt bis zum finalen Pass, war man da schon auch durchaus optimistisch, dass das Ganze auch positiv für uns ausgehen wird, weil also da wurde gefightet wir standen defensiv halt auch echt sehr stabil, muss ich sagen. Und das hat auch eben schon den Fans ein bisschen Mut gegeben, und das hat man dann auch durchaus bei der Anfeuerung auch gemerkt. Also es war eigentlich Dauerbeschallung, obwohl die Ultras nicht im Stadion waren.
Ja, der Spielstand zur Halbzeit war dann also ein 0:0, wie ich denke, doch auch ziemlich leistungsgerecht. Haben wir gerade schon gesagt, keine Mannschaft ist wirklich zwingend vorm Tor geworden. Und so ging dann der 1. FC Nürnberg beim 5. Saisonspiel bereits zum 4. Mal mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. Und auch wir sind gleich zurück bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de und schauen uns an, wie es in Hälfte 2 dann weiterging. Wir sind zurück bei Total Beklubbt, und zu Gast sind heute Simon Strauß und von unserem Kooperationspartner Clubfans United, der Stefan Helmer. Simon, Der 1. FC Nürnberg hat in dieser Saison noch kein einziges Tor in der ersten Halbzeit erzielt. Auch in Ulm im Pokal war das nicht anders. Der letzte Treffer in den ersten 45 Minuten datiert vom 34. Spieltag der vergangenen Saison, als Erik Schuranov auf Vorlage von Nikola Dovedan traf. Geht der Club irgendwie zu vorsichtig in seine Spiele in der ersten Halbzeit oder ist es mehr oder minder dem Gegner geschuldet?
Ein bisschen was von beiden. Also ich denke mal, man muss natürlich gerade zum Anfang der Saison, man hat noch nicht viel Videomaterial über die Gegner, das man studieren kann. Da muss man natürlich auch erstmal ein bisschen abtasten, ein bisschen abwarten. Aber ich meine, ob wir jetzt zur Halbzeit 1-0 führen oder ob wir am Ende des Spiels ein Tor mehr als die anderen haben, da ist mir das am Ende des Spiels lieber. Weil wir haben es zu oft erlebt, glaube ich, dass wir zur Halbzeit mal geführt haben und dann haben wir es verdummt. Also lieber am Ende des Spiels ein Tor mehr und dafür zur Halbzeit 0-0.
Kann ich dir nur zustimmen. Ja, Stefan, wie siehst du das? Ist das wirklich jetzt nur eine zufällige Geschichte in den ersten Spielen? Oder meinst du, dass da vielleicht auch ein bisschen Methode dahinter steckt, dass man erstmal versucht, einigermaßen stabil ins Spiel reinzukommen?
Ich glaube, das ist einfach ein Fun Fact, der wenig Relevanz hat. Also wenn das nach 15 Spieltagen immer noch so ist, okay, dann kann man vielleicht über die Methode reden, aber ich glaube, also es ist ja nicht so, dass wir in der ersten Halbzeit nicht angreifen. Also es waren ja auch jetzt in dem Spiel trotz dieser von beiden Seiten stark defensiv geprägten Halbzeit kamen wir da auch zu Torchancen und hätten ja auch zum Beispiel jetzt die diskutierte Szene da von Kraus, hätten ja da auch ein Tor machen können. Also ich glaube, das ist einfach Zufall ist und ein Fun Fact, der keine große Bewandtnis hat für mich.
Wobei man aber auch sagt, man muss ja auch sagen, dass Robert Klaus ja in der Halbzeit schon immer dann mit dem Videoanalysten zusammensitzt, sich nochmal Szenen anschaut und dann in der zweiten Hälfte durchaus auch taktisch ein bisschen umstellt und es dann eben besser funktioniert. Also man könnte da jetzt schon irgendwie so eine Theorie draus stricken, dass er, ja, wir schauen mal, wie die erste Halbzeit so läuft, dann analysieren wir die Schwächen des Gegners und dann nutzen wir die aus. Also das wäre jetzt noch lustigerer Fact eigentlich.
Also wenn da was dran ist, dann hat es am Freitag in der Halbzeit recht gut funktioniert, denn der FCN kam dann mit gehörigem Elan aus der Pause und hat dann gleich ziemlich losgelegt wie die Feuerwehr, Stefan.
Ja, also man kam deutlich mit höherer Schlagzahl aus der Pause. KSC wirkte auch ja ein bisschen überrascht. War auch für mich überraschend. Ich dachte eigentlich, dass es so weitergeht wie in der ersten Halbzeit und dass es irgendwann ein Abnutzungskampf wird, aber dem war ja nicht so, weil wir dann ziemlich schnell in Führung gegangen sind.
Ja, direkt vor der Führung, Simon, war schon so ein halbes Eigentor, als Gordon seinen eigenen Keeper ein bisschen getestet hat. Und der war dann danach zwar warm, der Gersbeck, aber in der 50. Minute ist dann das doch ziemlich Erlösende. Und ich glaube, nach diesen wenigen Minuten in der zweiten Halbzeit bis dahin dann auch verdiente 1-0 gefallen.
Ja, aber man hat ja da auch gesehen, dass Gersbeck schon warm ist, weil er war ja dann tatsächlich beim ersten Abschluss von Lino Tempelmann noch dran. Aber gut, der Ball kam halt postwendend zurück und Tempelmann braucht dann eigentlich nur über die Linie nicken. In der TV-Zusammenfassung dachte ich mir noch, oh Gott, was ist das wirklich für ein Kullerball? Er hat ihn ja wirklich mit dem Kopf mehr oder weniger nur so gestreichelt und an Freund und Feind vorbei. Klar, aus der Entfernung ist es auch schwierig, den abzuwehren, aber ich dachte mir nur, oh, das war ja knapper, als es im Stadion wirkte. Aber ja, war erlösend, dieses 1-0.
Ja, in der Entstehung, Stefan, ist mir dann eben aufgefallen, dass Kraus in dem Moment auf dem linken Flügel war und Tempelmann ja fast schon in der Sturmspitze. Ist es nur mir aufgefallen oder haben wir am Freitag wirklich gesehen, dass die Positionen etwas ja aufgelöster gespielt haben, dass mehr Bewegung war und das Ganze nicht mehr so statisch war im Vergleich zu den Spielen zuvor?
Weiß ich nicht. Es sieht auf jeden Fall so aus, aber ich glaube, in der Szene, Tempelmann antizipiert es einfach gut. Er sieht, dass Kraus da auf seinen Flügel quasi ausweicht und er zieht dann richtigerweise in die Mitte, weil was soll er da draußen noch mit Kraus auf dem Flügel? Und er macht dann genau das Richtige. Deswegen muss man ihm das auch hoch anrechnen, dieses Tor, weil er eben schon die Szene im Vorfeld gut antizipiert und dann eben in den Strafraum in die Mitte zieht. Ja, da wo er eigentlich Kraus dann vielleicht gewesen wäre, aber er hat es gut antizipiert, hat gesehen, Kraus ist auf dem linken Flügel am Flanken, dann renne ich mal rein und ja, es hat sich dann ausgezahlt.
Und vor allem war er extrem reaktionsschnell, also jedenfalls deutlich schneller als die Karlsruher Verteidiger.
Ja, waren ja drei Verteidiger, glaube ich, da. Ich habe es mit dem TV nochmal angesehen, die alle nach dem Tor ziemlich betröppelt geguckt haben, aber klar, ich meine, Gersberg hält den erst richtig gut, aber kann ihn auch bloß in die Mitte dann wieder abtropfen lassen und ja, Tempelmann hält dann den Kopf hin. Ich glaube, er trifft ihn auch nicht voll, aber drin ist drin.
Ja, Simon, der Club hat dann eigentlich mit ähnlichem Tempo noch weitergemacht. Es waren dann noch zwei sogenannte Dovedan-Szenen. Einmal war er einschussbereit vorm Tor, aber Gersberg ist nochmal rangekommen und dann hat er noch einen Schuss direkt vom 16er gehabt, den Gersberg gehalten hat. Aber dann haben die Karlsruher sich dann doch wieder etwas besonnen und sind dann wieder ein Stück stärker aufgekommen, oder?
Ja, also wäre natürlich geil gewesen, wenn wir da direkt das 2-0 nachgelegt hätten. Ich glaube, dann hätte es das Aufbäumen von Karlsruhe da wahrscheinlich auch dann nicht gegeben. Aber ja, so sind sie dann mal wieder durchgekommen. Und da können wir uns auch bei Martenia bedanken. Also es war ein grandioser Reflex, den er da ausgepackt hat und gegen Hofmann. Also den hält so auch nicht jeder aus. Also vor allem ein Schuss aus so kurzer Distanz, dann wirklich so Arm hochreißen, noch den zu parieren. Also Martenia war allgemein also wirklich, wirklich stark. Die ganzen letzten Spiele, also bin da auch leicht begeistert von ihm.
Ja, Stefan, wie siehst du Christian Martenia? Also ich fand auch, dass er ein ziemlich sicheres Spiel gemacht hat. Er hat nicht so, was man auch in den vergangenen Wochen trotzdem immer wieder gesehen hat, so ein kleiner Bock zwischendurch, wo allerdings die Saison eigentlich noch nie ein Gegentor auch daran entstanden ist. Aber ich glaube, er findet so langsam, aber sicher wieder zu seiner besten Form zurück.
Ja, vielleicht wie die gesamte Mannschaft hat sich auch Martenia noch ein bisschen entwickelt, wenn man das jetzt so nach 5 Spieltagen mal konstatieren will. Er macht deutlich weniger Fehler als in der Vorsaison, zumindest bis jetzt. Und jetzt gerade in diesem Spiel war er natürlich richtig gut, aber dafür hat man auch einen Torwart, ne, dass er dann mal solche Bälle rausholt und dass er mal Punkte holt für eine Mannschaft. Und ja, in den letzten 2 Jahren war es immer mal wieder so, er war immer mal wieder in der Diskussion. Es war ja oftmals so, dass man gesagt hat, naja, ob er jetzt erster Torwart ist oder ein anderer erster Torwart ist, das ist jetzt nicht viel Unterschied. Diese böse Zungen haben auch gesagt, naja, ob du Dornebusch spielen lässt oder Martenia vor 2 Jahren, das macht keinen Unterschied. Von daher hat er sich da stark verbessert, finde ich jetzt in dieser Spielzeit bislang. Und es kann von mir aus gerne so weitergehen. Ist ein starker Rückhalt für die Mannschaft.
Ja, nach seiner Parade gegen den Schuss von Hofmann war dann das Spiel wieder ein bisschen ausgeglichen. Karlsruhe hat dann auch mal gewechselt. Es kam ein gewisser Fabian Schleusener und Kaufmann kam dann noch. Tide und Cueto gingen raus. Und da hatte ich jetzt dann in der Phase dann auch wieder so den Eindruck, als geht das Spiel wieder so ein bisschen hin und her wie in der ersten Halbzeit. Wie ging es dir, Simon?
Ja, da war es dann wieder eben dieser offene Schlagabtausch, mal Hü, mal Hot. Aber ich sah den Club da schon noch klar zwingender in der Offensive. Also das KSC hatte da definitiv weniger Offensivaktionen und auch weniger Torschüsse. Also meistens wurde das direkt wegverteidigt von Schindler oder Sörensen oder teilweise sogar schon vorher im Mittelfeld. Aber ja, es wurde dann wieder offener, aber nicht so, dass man jetzt gesagt hat, man muss jetzt Angst haben, dass es 1-1 fällt, sondern es lag schon eher als 2-0 in der Luft.
Ja, Stefan, das lag in der Luft und fast wäre es gar nicht dazu gekommen, zumindest nicht so, wie es dann passiert ist. Denn an der Außenlinie stand schon Dennis Borkowski, der eigentlich für Erik Schuranov kommen sollte. Aber der vierte Offizielle hat sich da ein bisschen Zeit gelassen. Und so war Erik Schuranov zur entscheidenden 74. Minute immer noch auf dem Feld.
Ja, witzige Geschichte, ne? Also, wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn man Schuranov vorher da ausgewechselt hätte. Aber ja, wie das Tor dann fällt, und da muss ich dann auch mal wieder den Herrn Dovedan in Schutz nehmen, der ist da für mich entscheidend beteiligt, indem er da den Gegenspieler stört, indem er im Rücken von diesem Gegenspieler auftaucht und der dann quasi gezwungen ist oder so unter Druck ist, dass er quasi diesen Brustrückpass machen muss. Und Schuranov, muss man auch sagen, erstklassig, wie er das antizipiert und dann das Tor reinköpft. Ja, gerne mehr davon, aber wie gesagt, über Dovedan wird immer viel geschimpft und viel geraunt, aber ich finde, bei dem Tor hat er deutlich auch seinen Anteil, obwohl er auch nicht direkt am Ball war.
Ja, in der 80. Minute hat Karlsruhe dann nochmal gewechselt, Simon, da kam Batmaz für Choi und der sollte leider 2 Minuten später dann gleich die Hauptrolle in einer Szene dann spielen.
Ja, also Karlsruhe hat so gekontert, wie wir uns das beim Club oder wie sich es auch Robert Klaus beim Club, glaube ich, wünscht. Also es war ein Träumchen, der Spielaufbau auch von Karlsruhe. Also es fing hinten am eigenen 16er an. 2-3 kurze Pässe im Mittelfeld, schneller Seitenwechsel und dann wurde da angetrieben. Schleusener war es, glaube ich, auch, der dann sich auf links durchgesetzt hat und auf Batmaz abgelegt hat und der war ein bisschen zu frei gestanden im Strafraum und schlänzten dann ins rechte Eck. Also ich habe in der Entstehung von dem Tor hatte ich schon kein gutes Gefühl, weil da mir zu wenig Stören vom Club war und es von Karlsruhe einfach zu schnell und zu perfekt ablief, dieser Spielzug. Also da dachte ich mir schon, scheiße, jetzt fällt's.
Ja, Stefan, das war dann wieder so das Zusammenwirken von der vielleicht auch aus der letzten Saison bekannten Fehlerkette und wirklich einem, ja, wirklich gut herausgespielten Spielzug der Karlsruhe. Hättest du irgendwie eine Möglichkeit gesehen, da das Ganze besser zu verteidigen vielleicht? Batmaz ein bisschen enger decken oder war das einfach nur zu gut gespielt?
Also Batmaz überhaupt decken wäre eine Option gewesen. der war ja völlig frei. Also ich glaube, drei Mann orientieren sich oder drei oder fast so dreieinhalb Mann aus der Nürnberger Defensive orientieren sich alle auf den Ball und auf Schleusener. So kann man das nicht verteidigen. Und der Batmaz steht dann völlig frei. Also, ja, also der Torwart kann da gar nichts dazu in dem Moment, weil der Batmaz, der hat eine freie Schussbahn. Der kann noch 3 Sekunden überlegen, wie mal in welches Eck schieße ich jetzt oder in welcher Höhe schieße ich den Ball. Und ja, der stand da viel zu frei. Also das darf so in der 82. Minute dann auch nicht mehr passieren. Und das hat ja dann im Nachhinein auch Konsequenzen, dieses Tor, weil wir überhaupt nicht mehr hinten rausgekommen sind, was man nochmal separat diskutieren müsste. Aber so das Tor, da orientieren sich drei bis vier Mann auf Schleusener. Ich weiß auch gar nicht mit welchem Grund, nur weil der im Strafraum ist. Und der Bartmann wird dafür nicht freigelassen und kann das noch einschlänzen.
Ja, das ist ja eigentlich bekannt, dass Schleusener erst ab der 96. gefährlich wird. Also warum er dann in der 82. da schon so zu dritt drauf geht, verstehe ich auch nicht.
Ich wollte es nicht sagen. Ich hatte ja was Böses schon im Petto, aber ja. Also bei der Einwechslung von Schleusener war ich noch nie so gelassen wie bei anderen Auswechslungen, weil ich wusste, gefährlich kann das nicht werden und das, ja, ist jetzt ein bisschen böse, aber.
Du wusstest Gott, da aber ja. Auch noch nicht, dass der Schiedsrichter so lange nachspielen lässt.
Ja, das wusste ich auch nicht. Aber ja, also ich glaube, über das Tor sind wir uns alle einig, so darf das nicht fallen.
Ja, Simon, Stefan hat es gerade schon angesprochen. Also ab diesem Anschlusstreffer war eigentlich der Club so gut wie gar nicht mehr auf dem Feld. Sie sind hinten immer rausgekommen, haben mehr oder minder mit Glück und Geschick noch die Bälle verteidigt, aber dass man irgendwie mal für Entlastung hätte sorgen können, da war leider nichts mehr der Fall, oder?
Nee, also das war, ich stand kurz vorm Herzinfarkt, glaube ich, im Block. Der KSC hatte gefühlt 85% Ballbesitz in den, also ab dem Tor. Es war wirklich immer eine gefährliche Aktion nach der nächsten, immer wieder eine Flanke rein, die dann entweder von Schindler, von Sörensen geklärt wurde. Aber es war halt nie irgendwie so eine Klärung, aus der vielleicht auch ein Konter hätte geschehen können, sondern es war halt einfach nur weggedroschen, Ball beim KSC, über den Flügel antreiben, Flanke rein, wieder rausköpfen. Und ich war durch nach der, vor allem weil dann statt 5 Minuten irgendwie 8 Minuten nachgespielt wurden und dann waren es halt einfach nochmal 25 Minuten nach dem Tor, die man da quasi unter Dauerbeschuss überstehen muss. Ich verstehe es auch nicht, warum man sich da so hinten einigelt, anstatt dass man einfach auch vielleicht offensiv versucht, nochmal Akzente zu setzen, dass man einfach nochmal das Spiel versucht, mit dem 3-1 zu entscheiden. Aber vielleicht war da auch der KSC dann einfach auch zu bissig, zu giftig im Mittelfeld, Mats Möller-Daly, der ist ja eigentlich auch nach 70, 75 Minuten so viel gerannt, dass da nicht mehr viel geht und der wurde jetzt in dem Spiel erst in der 90. ausgewechselt. Also vielleicht hätte man den vielleicht auch früher schon rausnehmen sollen, um dann nochmal frische Akzente im Mittelfeld zu setzen. Aber ja, es war nicht schön anzuschauen auf jeden Fall die letzten Minuten.
Ja, Stefan, was auffällig war, war eben, Simon hat es gesagt, wir haben die Bälle rausgeköpft, aber irgendwie einen zweiten Ball oder sowas haben wir eigentlich kein einziges Mal mehr gewonnen, oder?
Ja, und darüber muss man dann auch am Ende des Tages sprechen, wieso man da nicht ein bisschen Entlastung entfachen konnte. Ne? Also KSC stand ja dann auch so offen, dass man eigentlich mit geschicktem Positionieren seiner Spieler, die man auch dann schnell überspielen kann und dann zumindest mal zur Eckfahne oder einen Konter fahren kann, das 3-1 machen, aber das halt in diesen, ja, es waren ja dann 16 Minuten nach dem 2-1, dass man dann so gar nichts mehr zustande bekommt, das hat ja auch der Trainer nach dem Spiel gesagt, da muss man drüber reden, also das kann auch ins Auge gehen und das ist eigentlich völlig unverständlich. Ich meine, wir haben es dann relativ gut verteidigt. Ich glaube, es gab noch diesen einen Pfostenschuss und das war so ein typischer wir sind der Club-Moment. Wir haben eigentlich alles im Griff und sind dann dabei, das in den letzten 10 Minuten komplett aus der Hand zu geben. Wir haben es dann über die Zeit gebracht und ich finde auch unterm Strich auch verdient gewonnen, aber wenn das Spiel 2-2 ausgeht, dann muss man eine andere Diskussion führen.
Ja, Stefan, ich bin froh, dass du sagst, dass es ein Wir sind der Club-Moment war und nicht so ein typischer Der Club ist der Depp-Moment, weil ich glaube, in der letzten Saison oder gar in der vorletzten Saison, da hätten wir das Spiel mindestens noch mit 2-2 beendet, wenn nicht sogar noch verloren. Und von daher möchte ich sagen, erklärt auch mein Spieltagsgesicht, das der Felix bei Instagram gepostet hat. Also ich habe mir dann auch nur noch erleichtert dann über die Stirn gewischt und habe tief, tief durchgeatmet, dass der Club diese heftige Druckphase des KSC dann noch unbeschadet überstanden hat und so dann seinen zweiten Heimsieg in Folge feiern konnte. Und wir sind dann gleich zurück, sprechen noch kurz über Nachspielzeiten und zwei Spieler, die ich ein wenig sinnbildlich für den derzeitigen Erfolg herausheben möchte. Gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und meinen Gästen Stefan Helmer von Clubfans United und Simon Strauß. Ja, meine Frage an euch, konntet ihr euch denn irgendwie erklären, warum Schiedsrichter Patrick Alt so lange Nachspielzeit gegeben hat? Weil es waren ja 5 Minuten angezeigt und durch ein paar Verzögerungen in der Schlussphase, unter anderem hat ja Martina wegen Ballwegschlagens dann noch die gelbe Karte gesehen, sind es dann effektiv, glaube ich, 98 Minuten geworden. Könnt ihr euch das in irgendeiner Art und Weise erklären, wieso so lange gespielt wurde?
Also ich nicht. Also ich fand die 5 Minuten schon viel, weil es gab's, ist euch irgendeine längere Unterbrechung aufgefallen?
Die das gab eine kurze Verletzungsunterbrechung, glaube ich mal.
Ja.
Aber nichts Großes. Aber er hat, das ist mir im Stadion aufgefallen, hat mehrfach, wenn Matenia sich lange Zeit gelassen hat für einen Abschlag oder so, hat er schon auf die Uhr gezeigt. Also von wegen, das wird alles nachgespielt.
Es waren ja dann 5 Minuten angezeigt, oder?
Genau, 5 Minuten waren angezeigt, dann hat er ja nochmal, hat Martin ja nochmal den Ball weggeschlagen und
also dass dann aus den 5 8 Minuten wurden, habe ich dann. Also ich hätte mit dem 5 leben können, wenn er dann auch nach in der 95. abgepfiffen hätte und gesagt, okay, ja, ein bisschen überzogen, hätte nicht unbedingt sein müssen, aber wäre wahrscheinlich auch keiner Diskussion wert gewesen, aber dass er dann in der Nachspielzeit nochmal 3 Minuten draufpackt, das fand ich dann auch. Also
na gut, es waren auch 4 Wechsel ab der 90. Minute, ne? Das kann auch noch ein Grund sein, warum er da nochmal noch ein bisschen mehr nachspielen aber lassen hat.
Dann verstehe ich.
Oder er hatte 2-2 getippt.
Hoho. Ich verstehe nicht, warum es ist dann nicht immer so. Also das ist ja nicht, es ist ja häufig so, dass gerade dann bei knappen Führungen, dass dann in der Nachspielzeit gewechselt wird. Da fehlt mir dann eine einheitliche Linie bei den Schiedsrichtern, weil der eine sagt dann, naja, ihr wechselt halt in der Nachspielzeit, gut, dann pfeife ich nach den 93 Minuten ab und der nächste haut dann nochmal 3 drauf. Also, zum Glück ist nichts passiert, dann ist es wahrscheinlich auch diesmal nicht so groß der Rede wert, verstanden habe.
Wobei ich auch nochmal hervorheben möchte, dass der Schiedsrichter eine richtig gute Partie gemacht hat. Er hat so von den Entscheidungen auf dem Platz keine Fehlentscheidungen getroffen, war mit Ausnahme der Nachspielzeit eigentlich sehr unauffällig. Und von daher, ja, können wir einfach zufrieden jetzt sozusagen die Augen schließen und sagen, gut, der Heimsieg ist unter Dach und Fach.
Ja, man muss auch sagen, also der Schiri hatte eine sehr lange Leine teilweise. Also gerade in der ersten Halbzeit, da hätte, ich glaube, Geis und Dovedan hätten da beide schon eine gelbe Karte eigentlich wegen einem klaren taktischen Foul im Mittelfeld verdient gehabt. Aber er hat die Linie aber dann auch tatsächlich so beibehalten. Es gab ja dann insgesamt nur 3 gelbe Karten, also die von Martenia wegen Ballwegschlagen mit eingerechnet. Und das war halt auch das, was ihm, glaube ich, einige Fans auch angekreidet haben, weil er halt dann eben solche Sachen wie die Situation mit Kraus oder die Schwalbe von Möller-Daly oder auch ein vermeintliches Foul an Schuranov so kurz vorm Strafraum, dass er das halt nicht gepfiffen hat. Aber da ist er halt seiner Linie eigentlich schon treu geblieben. nur halt die Nachspielzeit. Also die müsste er nochmal erklären, warum sie so lang war.
Ja, Stefan, nach dem Spiel meinte dann Christian Eichner, der für mich im Übrigen so ganz nebenher mal einer der sympathischsten Vertreter der Trainerzunft überhaupt ist. Er meinte nach dem Spiel, dass der 1. FC Nürnberg das Spiel in den 5 Minuten nach der Pause gewonnen habe. Gehst du damit?
Ja, jein. Ich meine, wir haben uns ja in der ersten Halbzeit, wenn man sich mal die erste Halbzeit so ein bisschen anguckt, dann haben wir uns da schon in der Schlussviertelstunde von der ersten Halbzeit schon, fand ich, massiv gesteigert und hatten dann mehr Zugriff aufs Spiel und waren ein bisschen Ticken besser als der KSC, der davor ein bisschen mehr Ballbesitz hatte. Und ja, nach der Pause, klar, ich meine, ich glaube, wer in diesem Spiel das erste Tor gemacht hätte, wenn es der KSC gemacht hätte, dann wären die im Vorteil gewesen. So haben wir das Tor gemacht, da waren wir im Vorteil. Da konnten wir ein bisschen wieder mehr Fokus auf die Defensive legen und dann vielleicht auch so das 2-0 nachlegen. Ja, kann man so mitgehen, aber ich glaube eher, dass es darum ging. Ich glaube, wer das erste Tor in dem Spiel macht, der ist da klar im Vorteil. Das war wieder eines dieser typischen 50-50 Spiele, hat man schon gegen Düsseldorf gezogen, jetzt haben wir es gegen den KSC gezogen. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie ein Aufstiegskandidat sind, sondern dass wir in der Lage sind, eben diese 50-50 Spiele auf unsere Seite zu ziehen. Das haben wir jetzt schon ein, zweimal gemacht und schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Ja, ein Aspekt, warum der Club auch solche engen Spiele wie jetzt gegen Karlsruhe oder auch beim Heimspiel zuvor gegen Düsseldorf so ein Spiel auf seine Seite ziehen konnte, ist die momentan doch sehr, sehr sichere Defensive. Also sieht man jetzt mal von den letzten 15, 16 Minuten gegen Karlsruhe mal ab. Und ich persönlich mache das ein bisschen momentan an zwei Personalien fest. Und zwar ist es zum einen Christopher Schindler und zum anderen Johannes Geis. Wie seht ihr denn die beiden in diesem ganzen Zusammenhang?
Also ich bin ein riesengroßer Schindler-Fan. Seit er bei uns ist, weil ich hätte nie gedacht, dass es so schnell so gut funktioniert und dann eben auch Sörensen noch diese Stabilität mitgibt. Also ich finde, wir haben gerade aktuell in der Innenverteidigung echt ein gutes Duo und es ist immer noch ein bisschen ungewohnt, keine Angst zu haben, wenn irgendwie ein Ball in die Defensive kommt. Beziehungsweise man muss sich die Angst jetzt irgendwie abgewöhnen, weil man zittert, obwohl man nicht zittern muss. Also es ist echt saustark, wie Christopher Schindler spielt. Ist ein absoluter Turm, der gefühlt kein Kopfballduell verliert und wurde auch zu Recht auf jeden Fall schon zweimal in die Kicker-Elf des Tages ernannt und oder berufen und also der wirklich richtig, richtig gut.
Ja, Stefan, wie findest du die beiden? Also gerade Christopher Schindler und Johannes Geis. Sie haben ja doch beide einen ziemlichen Anteil jetzt zumindest in den letzten paar Spielen gehabt.
Ja, bei Geis ist es mehr so, Ballverteilung, die, finde ich, diese Saison besser ist als in den letzten beiden davor. Ja, also auch diese langen Querpässe, in Anführungsstrichen im Toni Kroos-Style, aber das macht er viel besser als die Jahre zuvor. Das ist sicherlich ein entscheidender Faktor und ich denke überhaupt mit den zwei Innenverteidiger-Transfers, die wir gemacht haben, mit Hübner und Schindler. Hübner ist jetzt leider verletzt. Aber beide gut. Also Hübner hat schon gezeigt, bis zu seiner Verletzung, dass das ein guter Einkauf war und Schindler jetzt noch umso mehr. Also gerade jetzt auch im Spiel gegen KSC war er auch wieder richtig, richtig stark und richtig gut. Und auch mal dazu sagen, dass Sörensen seine Sache auch sehr gut macht. Also der ist da nicht im Leistungsniveau oder von der von der Notengebung, sage ich mal, ist er da nicht weit weg von Schindler gewesen, auch in dem Spiel jetzt gegen den KSC. Und ja, haben wir zwei richtig gute Transfers gemacht. Also ich finde auch überhaupt, die gesamte Defensivleistung hat sich verbessert zum Vorjahr. Gegen den Club ist es, glaube ich, verdammt schwer, ein Tor zu schießen, habe ich so das Gefühl. Ne? Also wenn, dann müssen wir schon richtig einen Bock schießen, wie bei dem 2:1, das wir gerade eben diskutiert haben. Aber ansonsten sind wir eigentlich defensiv richtig gut und der Gegner hat, muss sich echt überlegen, wie er gegen uns ein Tor schießt. Und ja, sicherlich hat auch der Schindler einen großen Anteil dran.
Ja, unter anderem, du hast jetzt bei Johannes Geist die Ballverteilung angesprochen. Was mir bei ihm eigentlich noch viel, viel mehr auffällt, sind die vielen gewonnenen Zweikämpfe. Also gerade in den beiden Heimsiegen gegen Düsseldorf und Karlsruhe hat er 86% seiner gesamten Zweikämpfe gewonnen gegen Karlsruhe. Ich glaube, Flo hat irgendwas von komplett 100% der Defensiv-Zweikämpfe gesagt und das ist gerade für einen Johannes Geis, dem man ja auch gerne immer nachsagt, dass er defensiv eigentlich immer noch eine zusätzliche Absicherung braucht, finde ich schon eine ziemlich gute Quote. Ne?
Also ich finde, wie sich Johannes Geis wirklich diese Saison zeigt, es zeigt, dass er nochmal sich entwickelt hat. Dass er nicht nur der Mann für die schönen Chipbälle ist, sondern dass er verstanden hat, dass zweite Liga doch anders ist. Und mit so einem Johannes Geis würde ich auch sofort verlängern an Hackings Stelle, weil also er ist momentan im Mittelfeld unverzichtbar. Eben, wie du schon sagtest, die Defensiv-Zweikämpfe gegen den KSC, da keinen einzigen verloren. Dann aber auch immer noch auch mit den öffnenden Bällen. Er hat verstanden, was einen Sechser ausmacht. Und das sieht man jetzt immer mehr.
Ja, nach diesem zweiten gewonnenen Heimspiel in Serie steht jetzt aber nun erstmal die Länderspielpause an. Am Sonntag in einer Woche, das ist dann der 12. September, wartet auf den Club die Reise zum derzeitigen Tabellenführer. Und ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss mir da auch immer noch mal ein bisschen die Augen reiben, dass der SSV Jahn Regensburg da an erster Stelle steht. Die haben jetzt am Wochenende mit 0:2 beim FC St. Pauli verloren. Stefan, ist das für den Club eher Vor- oder Nachteil oder meinst du, dass das keinerlei Auswirkungen hat, dass das Spiel so oder so schwer wird?
Ja, in gewisser Weise ein Vorteil, weil man jetzt schon weiß, dass Regensburg nicht unschlagbar ist. Von daher, ja, wird auch wieder ein verdammt enges Spiel. Ne? Ich weiß jetzt nicht, gegen wen Regensburg überall gewonnen hat, aber ich glaube, auch isolate Schalke unter anderem, muss man mal gucken, wie das dann alles einzuordnen ist. Es ist noch immer, oder jetzt dann der 6. Spieltag, das ist immer noch recht früh in der Saison, also ist es mit den Prognosen immer ein bisschen schwierig, aber wenn man bedenkt, diese zweite Liga ist so eng, ich glaube, Regensburg war letztes Jahr bis zum vorletzten Spieltag Abstiegskandidat, waren zumindest in der Verlosung. Jetzt sind sie Tabellenführer. Ja, also das Favoriten wird es auch in dem Spiel für mich erstmal nicht geben.
Ja, Simon, Regensburg hat in den letzten Jahren eigentlich schon auch immer gezeigt, dass es gegen sie schwer zu spielen ist, dass es ein sehr, sehr unangenehmer Gegner sind. Mit was für einem Spiel rechnest du dann?
Ja gut, in den letzten Jahren haben sie gezeigt, dass sie defensiv unglaublich unangenehm sind. Diese Saison zeigen sie ja mit 12:3 geschossenen Toren, dass sie offensiv äußerst unangenehm zu bespielen sind scheinbar. Ich hoffe, dass das 0:2 gegen St. Pauli denen vielleicht noch so ein bisschen eine Euphorie-Dämpfer gegeben hat. Aber es wird ein... Also da... Ja, ich denke mal, es wird ähnlich wie gegen den KSC werden. Ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ja, wer das erste Tor macht, der wird es gewinnen, denke ich mal, weil dann der Club hat jetzt noch ein bisschen so diesen, ja, diese Euphorie, diesen Schwung, zwei knappe Spiele über die Runden gebracht, noch kein Spiel verloren. Regensburg hat jetzt den ersten Dämpfer einstecken müssen und von daher, ja, es wird spannend, aber ich glaube, dass am Ende ein leichter Vorteil beim Club liegt.
Ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft am sechsten Spieltag. Das Auswärtsspiel nach Regensburg führt den Club dann zum HSV am achten Spieltag. Und ziemlich genau einen Monat später darf der Club erneut gegen die Rothosen antreten, dann allerdings zu Hause und in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Stefan, wie zufrieden bist du mit dem Los?
Sehr zufrieden. Hab's ja schon mal in einem anderen Podcast angekündigt, unserem Sieg in Ulm. Also das Beste wäre ein Heimspiel und ein schlagbarer Gegner und soll jetzt nicht den HSV runtermachen, aber der HSV ist nach 4 Jahren auch einfach mal nur ein Zweitligist und damit auch ein schlagbarer Gegner. Daher ist das Los gut. Es ist auch in dem Sinne gut, dass es ein attraktiver Gegner ist. Da wird auch das Stadion dann, sofern es je nach Corona-Regeln so ausgelastet sein, dass es ausverkauft ist wahrscheinlich. Und ja, da kann man sich drauf freuen und man hat die Chance, auf jeden Fall eine Runde weiterzukommen.
Ja, Simon, deine Einschätzung? Normalerweise war es ja die letzten Jahre beim HSV immer so, in der Hinrunde unschlagbar, in der Rückrunde war alles drin. Und ja, die Saison zeigen sie ja schon in der Hinrunde ein bisschen Schwächen. Was rechnest du dir dann aus im Pokal?
Ein hoffentlich besseres Spiel als bei unserem letzten Pokalauftritt gegen den HSV.
Schlechter kann es ja auch nicht mehr werden.
Ich setze meine Anforderungen relativ niedrig an. Ja, es ist ein machbares Los auf jeden Fall. Und der HSV, eben wie du schon sagtest, zeigt jetzt schon zu Beginn der Saison Schwächen. Und da ist alles drin. Also ich finde, sie sind definitiv schlagbar. Und Heimspiel, ich glaube, die aktuelle Regelung ist, maximal 25.000 Leute dürfen rein mit 3G-Regel. Also sofern ich das, was unser König Magus heute erzählt hat, richtig verstanden habe. Und ja, ich denke mal, da kann der Club schon auf ein relativ volles Haus rechnen. Und mit der entsprechenden Atmosphäre können wir die Hamburger da schon definitiv besiegen.
Ja, bis dahin wird es, wie gesagt, noch ein bisschen dauern. Für Ende Oktober ist die zweite Pokalrunde terminiert. In der kommenden Woche, wie gesagt, ist Länderspielpause und die nächste Ausgabe Total Beklubbt wird dann ein Gegnergespräch sein, in dem Felix zusammen mit einem Anhänger des SSV Jahn Regensburg ein bisschen über unseren kommenden Gegner spricht. Für heute bedanke ich mich auf jeden Fall bei meinen Gästen. Vielen Dank, Simon.
Immer wieder gern.
Und vielen Dank, Stefan.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Natürlich lege ich auch heute wieder euch Total Beklubbt bei Twitter, Facebook und auch bei Instagram ans Herz. Wir freuen uns über jedes Like und natürlich über euer Feedback. Und dort dürft ihr uns sehr gerne dann auch folgen bzw. Total Beklubbt im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Total Beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.